Heute zu Gast bei Behind the Sea Daniela Grohr. Daniela ist CFO der Bayernwerk-Gruppe und damit einem der größten Verteilnetzbetreiber Deutschlands und Teil des E.ON-Konzerns. Daniela verantwortet Milliardeninvestitionen in unsere Infrastruktur und steht damit zusammen mit ihrem Team und dem gesamten Konzern natürlich im Zentrum einer der größten Transformationen unserer Zeit, der Energiewende. Netzausbau, Regulierung, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, das ist alles ihr Alltag und hier sieht wirklich jeder Tag anders aus. Wir sprechen darüber, wie sich die CFO-Rolle natürlich auch ein Stück weit verändert hat und wie man in so hochkomplexen, auch regulierten Organisationen wirksam führt. Ein Stichwort: Nähe zum Menschen und wirklich das Direktgespräch, um den Leuten die Themen im Face-to-Face-Gespräch nahezubringen, ist eine der zentralen Themen. Was die jungen Führungskräften und vielleicht auch angehenden CFO rät, erfahrt ihr auch zum Schluss im Podcast. Also freut euch auf super Einblicke in eine sehr, sehr interessante CFO-Rolle mit Daniela Grohr. Ich bin Franz Kubilum und das ist der Behind the Sea Podcast. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Daniela, willkommen im Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich bin hier heute bei euch zu Gast. Wir werden gleich erfahren, wo ich denn überhaupt bin. Ihr habt auf jeden Fall schon mal ein Podcast-Studio, was besser ist als meins.
Das freut mich zu hören.
Sehr gut. Magst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen und sagen, was du heute machst?
Ja, also mein Name ist Daniela Grohr. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Töchter mit 13 und 15 Jahren und einen Hund. Wir sind hier in Regensburg, das ist der Hauptsitz des Bayernwerks und ich bin CFO vom Bayernwerk.
Für alle Leute, die jetzt in der Energiebranche tätig sind, die wissen wahrscheinlich, was ihr macht, die können das einordnen. Es gibt aber ganz viele Leute, die da draußen auch zuhören, die vielleicht gar nicht genau wissen, was macht ihr eigentlich. Kannst du uns das so ein bisschen einordnen und wie man vielleicht auch da draußen mit euch in Kontakt kommt?
Ja, also das Bayernwerk ist eine 100% Tochter vom E.ON-Konzern. Und ich sag immer, wir sind hier in Bayern vom nördlichsten Unterfranken bis zum südlichsten Oberbayern wirklich als Verteilnetzbetreiber unterwegs. Unter anderem haben wir 160.000 Kilometer Stromleitungen hier in Bayern und sind mit unseren Stromnetzen vor allem auch im regulierten Umfeld tätig, aber auch alles, was Gasnetze, Wärme, Kälte oder auch das Thema erneuerbare Energien betrifft.
Perfekt. Das heißt, man kommt natürlich mit euch in Kontakt, weil man merkt, es ist warm zu Hause oder man hat Licht. Aber das sind ja gar nicht wirklich eure Kunden. Also ich bin gar nicht euer Kunde, sondern wer sind eigentlich eure Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, im Prinzip bist du schon unser Kunde als Privatkunde. Also nicht über deinen Stromvertrag, sondern spätestens, wenn du einen Zähler in deinem Haus benötigst oder wenn du einen Anschlusspunkt an unser Netz, an unser Stromnetz benötigst. Also es ist auch mittlerweile deutlich komplexer, das Thema, weil du eine PV-Anlage haben könntest oder einen Speicher im Keller oder ein Auto, das du gerne aufladen möchtest. Und da musst du immer ans Stromnetz irgendwo angeschlossen sein und spätestens in dem Moment kommst du dann mit uns als Bayernwerk in Kontakt.
Also vermutlich auch jeder, der jetzt zuhört, muss ja irgendwie Strom mal in Kontakt gekommen sein, sonst könnte er diese Episode gar nicht hören. Wunderbar. Kannst du uns ein paar Kennzahlen einordnen? Was steckt denn eigentlich hinter Bayernwerk? Also was sorgt denn überhaupt dafür, dass wir diese 160.000 Kilometer Strom haben, dass es zu Hause warm wird, hell wird etc.?
Ja, also wir beim Bayernwerk wachsen sehr stark. Das sehen wir auch in unseren Kennzahlen. Jetzt, wenn ich mal starte mit dem Thema Mitarbeiter, wir sind bei weit über 4.000 Mitarbeitern. Wenn ich die ganzen Dienstleister dazu nehme, sind es 10.000, sind wir stark gewachsen. Aber wenn ich auch zum Beispiel auf das Thema Investitionen blicke, da sind es wirklich mehrere Milliarden, die wir aktuell da auch pro Jahr fast in die Hand nehmen, um das Stromnetz auszubauen. Und es spiegelt sich dann natürlich, aber wie sich es im regulierten Umfeld eben widerspiegelt, kann auch in unserem Ergebnis wieder.
Ja, es ist natürlich ein Feld, gerade jeder, der irgendwie natürlich Nachrichten verfolgt oder sich generell mit der Energiewende ein bisschen beschäftigt, der weiß, was da alles dahinter steckt. Wie kann man sich eigentlich so ein Alltag oder wie kann man sich eigentlich so ein Operations vorstellen? Was müsst ihr eigentlich machen? Weil am Ende des Tages sind es natürlich, Strom wird von A nach B befördert, Wärme ja auch, aber
also vielleicht sieht man das auch in der Aufteilung des Unternehmens, aber wie sehen eigentlich so Operations von Bayernwerk aus?
Ja, also wir haben 19 Kundencenter in ganz Bayern und die meisten Mitarbeiter, die das sind, von den circa 4.000 internen, aber mit Dienstleistern sind es 10.000 Mitarbeiter, die für uns irgendwo so unterwegs sind und auf der Straße sind. Die sind natürlich dank der Energiewende sehr stark damit beschäftigt, das Stromnetz auszubauen. Also genau da zu erweitern, wo wir so ein bisschen dem Ausbau der Erneuerbaren ja auch hinterherhinken, sind aber auch damit beschäftigt, natürlich sicherzustellen, dass jeder auch wirklich immer mit Strom versorgt ist, also das nachzuhalten und auch wirklich vor Angriffen etc. auch zu schützen und instand zu halten. Es ist ja durchaus auch schon ein älteres Netz, also es gibt schon lange. Und das muss natürlich auch instand gehalten werden. Und alles, was sich darum so abspielt, Kunden neu anzuschließen, bis aber auch quasi einen neuen Zähler einzubauen etc., all das findet über unsere Mitarbeiter statt.
Super. Ja, also mega interessante Branche auf jeden Fall. Wir hatten schon ein paar Leute aus dem Energieumfeld. Mhm. Das heißt, ganz unbekannt ist es den Behind-the-Sea-Hörern jetzt nicht. Aber dennoch ist es, finde ich, immer wieder interessant, das auch mal wieder aufzufrischen, wenn man da jetzt nicht täglich, sage ich mal, in den Geschäftskontaktbereich hat. Ja, wie sieht's denn bei dir aus im Bereich, CFO-Bereich? Was gehört denn alles zu dir? Um was musst du dich denn sozusagen alles kümmern?
Genau, natürlich ganz klassisch um all die Themen, die rund um Finanzen stattfinden. Dann habe ich aber auch den Rechtsbereich bei mir. Der Einkauf liegt bei mir, ist natürlich in so einem Wachstumscase auch was ganz Interessantes. Und was auch sehr spannend ist, ist das ganze Thema IT und Digitalisierung, was auch bei mir gebündelt ist und was natürlich auch ganz viele interessante Themen mit sich bringt. Und dann haben wir auch noch viele Beteiligungen an Stadtwerken, an anderen Energieversorgern. Auch dieses ganze Beteiligungsmanagement-Thema ist natürlich auch was gerade so im Umbruchszeit auch sehr interessant ist, ja.
Okay, verstanden. Ich glaube, Finanzen, Recht kann man sich und Einkauf kann man sich ganz gut vorstellen. IT und Digitalisierung, spontan fällt mir ein, du hast gerade eben ja gesagt, Sicherheit. Ne? Das heißt, eine Angst, die man auch hat, ist, dass es durch Sicherheit vielleicht irgendwann zu Hause nicht mehr warm ist, weil man irgendwie ja auch mittlerweile sozusagen über Angriffe ja auch Stromnetze lahmnehmen kann. Wie ist das? Da müsst ihr euch wahrscheinlich speziell auch gerade drum kümmern, dass die Digitalisierung, IT-Security und solche Themen halt stark ausbauen.
Ja, Cybersecurity ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Netze müssen steuerbar sein. Es muss sichergestellt sein, dass man da sicher aufgestellt ist. Alles kann man nicht absichern. Aber ich glaube, wir sind da in Deutschland, man hat es ja in Spanien jetzt mal erleben dürfen, ist ja durch die Medien gegangen. Wir sind da in Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Aber ja, das war wirklich eins der wesentlichen Punkte in den letzten Jahren, wo wir uns stark verbessert und neu aufstellen durften und mussten.
Okay, verstanden. Super, ja. Du, dann, ich würde sagen, jeder, der natürlich noch mehr erfahren will, der kann auch gerne unten in den Shownotes einfach mal abspringen und sich bei euch auf der Website oder generell noch ein bisschen mehr über Bayernwerk informieren. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du eigentlich in diese Rolle gekommen bist und was man vorher so gemacht hat und ja, wie man eigentlich CFO sozusagen wird beim Bayernwerk. Fang mal da an, wo wir anfangen müssen, um es zu verstehen.
Ja, ich würde sagen, ich fange bei meinem Studium an. Also ich habe Finanz- und Wirtschaftsmathematik studiert und habe während meines Studiums dann auch erstmal mein Pflichtpraktikum, aber dann darauf aufbauend, weil es schon irgendwie auch Spaß gemacht hat und weil es mir natürlich auch gelegen hat, darauf aufbauend ein längeres Praktikum, eine längere Werkstudententätigkeit bei einer Versicherung gemacht. Und habe aber parallel auch bei einer Unternehmensberatung an so einem Lehrstuhl gearbeitet und habe dann die klassischen Themen da auch kennengelernt. Und muss dann sagen, habe mich nach meinem Studium dann gegen die klassische Finanzmathematik entschieden und habe mich für dieses Thema Beratung entschieden und dann auch noch promoviert im BWL und habe dann da 4,5 Jahre Beratung gemacht. Und mein letztes Projekt war dann bei E.ON und bin da quasi hängen geblieben, was so ganz klassisch ist. Und deshalb blicke ich jetzt aber mittlerweile auf fast 20 Jahre E.ON zurück, an unterschiedlichsten Stellen im Konzern zu unterschiedlichsten Themen. Bin damals gestartet und habe mir gedacht, naja, probiert mal eben mal, gucken wir mal rein. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war es nie langweilig und hat immer Spaß gemacht und bin dann quasi da hängen geblieben.
Kurzer Abgleich, ich habe natürlich einige Gäste auch, die wirklich gesagt haben, ich wollte schon mit 12 immer Geschäftsführer werden oder irgendwie so in die Richtung. Was war denn deine, sage ich mal, Karriereplanung, wo du noch studiert hast oder wo du gesagt hast, ich studiere Finanzmathematik? Wolltest du da schon CFO werden?
Nein.
Okay, was war also, der Plan damals?
Mein Plan war, dass ich immer irgendwie was finden muss, wo, und das war eben auch der Grund, warum mich das in der Versicherung nicht so angesprochen hat. Ich war immer gern unter Menschen. Ich habe immer gern mit Menschen zusammengearbeitet. Ich bin immer noch nicht gut, alleine im Büro zu sitzen und irgendwas für mich alleine aufzubereiten. Ich habe sehr früh immer sehr gern Verantwortung übernommen. Also ein bisschen lag mir nicht so, dass jemand anders für mich gesprochen hat. Ich war Klassensprecher, Schülersprecher im Sport, Mannschaftskapitän. Also ich habe das gern getan, aber nie mit so einer Zielsetzung, dass dann unbedingt weitergehen muss. Und ein anderes Thema war auch immer, dass ich auch weiß, dass sobald es mir langweilig wird oder die Lernkurve nicht steil ist, dass ich dann auch nicht gut bin und mich nicht motivieren kann. Und das waren eher so die Treiber. Aber ich hatte nie so ein wirklich klares Zielbild, wo es hingeht oder wo ich unbedingt mal gewesen sein müsste.
Okay, verstanden. Wann wurde es dann vielleicht doch deutlicher, dass du gesagt hast, okay, also offensichtlich die Kombination aus dem, was ich möchte, Verantwortung übernehmen, Weiterbildung etc., führt ja irgendwann dann wahrscheinlich zu mehr Verantwortung auch hinsichtlich Personen und Aufgabenbereichen. Es kann Richtung CFO gehen. Hast du dann irgendwann doch den Entschluss gefasst, so jetzt wäre es schon mein nächstes Karriereziel, das zu werden?
Also nicht so bewusst. Mhm. Also es ging in die Richtung, dass wie, genau wie du es beschrieben hast, immer so ein bisschen mehr, immer so ein bisschen nächster Schritt, mal ein anderes Unternehmen. Und in den Fragestellungen oder in den Feedbackrunden, die man dann ja automatisch auch hat, kam schon immer wieder die Frage hoch, was kannst du dir vorstellen, wo kann es noch hingehen? Ich habe es aber nie so konkret formuliert, dass ich das wirklich erwarte oder dass ich das gerne hätte. Nicht nur nicht kommuniziert, sondern für mich selbst auch nicht. Also wie ich es gesagt habe, war mir immer wichtig, dass das irgendwo weitergeht und dass irgendwo spannend bleibt und das Spaß macht und die richtigen Menschen um mich rum sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, aber jetzt erwarte ich, dass als nächstes eine CFO-Position kommt.
Okay. Gab es dann trotzdem so karrieretechnisch 1, 2, 3 Meilensteine, wo du sagen würdest, die sind schon erwähnenswert, weil da zum Beispiel bin ich bei, nach dem E.ON-Projekt habe ich mich gegen die Unternehmensberatung für E.ON oder für die Branche entschieden. Gibt es da so Meilensteine?
Ja, also ich denke schon. Der erste Meilenstein war eben in der Unternehmensberatung festzustellen, das hat total Spaß gemacht, viele Branchen kennengelernt, von der Strategieberatung bis zur wirklich detaillierten Prozessoptimierung, zu sagen, nee, jetzt ist mal gut, jetzt soll es wirklich ein Unternehmen sein und jetzt mal ein bisschen länger und ein bisschen nachhaltiger und nicht noch ein Projekt die Koffer packen und weg sein. Das war mit Sicherheit so ein Meilenstein. Dann war mit Sicherheit der nächste Meilenstein, das erste Team zu übernehmen. Die Fragestellung, ob oder ob nicht Führungskraft. Habe ich auch zu einem Zeitpunkt gemacht, da waren die Kinder sehr klein und haben mir gedacht, naja, mal ausprobieren. Man kann immer zurückgehen. Also das ist, war ich noch nie ein ängstlicher Mensch. Habe ich gemacht und habe gesehen, wie sehr ich drin aufblühe und wie gut mir das auch tut. Und dann war mit Sicherheit der letzte Step dann wirklich auf die erste CFO-Position, wo man sich bewusst dafür entscheidet, mit all den Themen, die dann dazugehören, in so einer CFO-Position auch wirklich diesen Schritt zu gehen und
Okay. Und jetzt bist du quasi, bist ja in der Rolle, bist ja offensichtlich super happy. Was gefällt dir besonders jetzt an der Rolle, die du jetzt gerade machst und auch in Kombination natürlich als CFO, logischerweise, ein C-Level-Podcast?
Ja, also an der Position ist meine zweite CFO-Position. Ich bin erstmal für E.ON nach Schweden als CFO im Vertrieb gegangen und dann danach eben zum Bayernwerk. Für mich persönlich ist es, also so nach Schweden war es so ein bisschen das Zurückkommen in die Heimat. Also die bayerische Kultur, die bayerischen Themen, aber auch das Neue, das Thema Netzgeschäft, weil ich davor wirklich über 10 Jahre im Vertriebsgeschäft war, wettbewerbliches Umfeld und wirklich ganz anders geprägt. Also wirklich so was komplett Neues zu lernen, aber in diesen kulturellen Kreis zurückzukommen, den man in Schweden teilweise schon auch so ein bisschen vermisst hat. Die Kombination hat es ausgemacht, aber dann auch einfach wirklich dieses Thema Wachstum, also was ich vorher auch selten so erleben durfte, muss man schon sagen, und was momentan ja auch nicht in vielen Branchen der Fall ist, aber dieser immense Bedarf an Wachstum und gleichzeitig aber wirklich diese Kombinierbarkeit mit Finanzierbarkeit und den ganzen Themen, die man da als CFO bei hohen Investitionen auch so auf dem Schreibtisch hat, das hatte ich vorher nicht und da muss ich schon sagen, das macht dann schon Spaß, auch mit so einem großen Unternehmen sowas hinstellen zu dürfen.
Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar, würde ich sagen, warum es dann auch Spaß macht. Jetzt, was hast du denn neben den klassischen Themen, die man mit Karriere verbindet, das sind ja so Schule, Ausbildung und dann professionelle Erfahrungen, sage ich mal später, gemacht. Du hast vorher zum Beispiel erwähnt, du warst Mannschaftskapitänin. Von was für einem Sport?
Ich habe viel Tennis gespielt, Basketball gespielt, Volleyball gespielt, genau. Mhm.
Okay, und würdest du da sagen, dass da noch irgendwas dazu, also so Mannschaftskapitän ist ja auch so eine sag ich mal, eine Art Führungsrolle. Würdest du sagen, dass solche Sachen schon auch wichtig sind und auch dazu beitragen, dass man später eher in so eine Richtung geht?
Ich glaube schon, dass dieses Thema Teamsport, und das ist ja jetzt im Großen auch nichts anderes als ein Teamsport, wie eine Mannschaft, die man aufs Feld schickt, die man richtig aufstellt und. Ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass man das sich früh damit auseinandersetzt. Es gibt, jeder Mensch hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, man selbst ja auch. Damit muss man sich auseinandersetzen, aber eben auch mit den anderen. Und ich glaube schon, dass man da auch aus so einem Umfeld sehr viel mitnehmen kann. Und auch das Thema, man spricht nicht für sich allein, sondern man muss viele unterschiedlichen Interessen zusammenbringen und für alle sprechen, glaube ich schon, dass das sehr früh dann auch prägen kann, ja.
Mhm. Sonst irgendwelche Themen? Hast du dich sonst noch mit irgendwas auf deiner, sage ich mal, Karrierelaufbahn beschäftigt, neben Sport und natürlich Ausbildung, Weiterbildung, Beruf?
Also ich muss sagen, wenn ich so zurückblicke, wichtig waren immer die Menschen, die um mich rum waren. Mhm. Also sowohl intern als auch extern. Und wenn ich was irgendwie nochmal anders machen würde, dann würde ich mir mehr externe Impulse auch holen. Also das ist jetzt, wenn man es dann bewusst macht und sich reflektiert hat, dann kommt da viel dazu. Aber ich muss sagen, das war an ein paar Stationen weniger der Fall. Da fokussiert man sich sehr auf das, was man gerade tut und taucht da stark ab. Aber am meisten out of the box zu denken und um Themen wirklich angehen zu können, ganzheitlich braucht man externe Impulse. Und ich muss sagen, das bringt mir deutlich mehr, sich dort zu öffnen und mit Menschen zu sprechen oder irgendwo hinzugehen, als irgendwie selbst im stillen Kämmerlein was zu lesen.
Verstanden. Cool, also sehr interessante Karriere, wie es auch immer so ist, ne? Hier in den Gästen. Ich erfahre ja jede Woche sozusagen eine Geschichte und die ist auf jeden Fall auch wieder einzigartig. Schauen wir uns mal an, wie denn so dein Tag aussieht, was deine Herausforderungen sind, und dann sind natürlich alle auch gespannt darauf, was so deine Tipps sind. Wir haben ja jetzt schon ein paar gehört zum Thema Karriere, aber es gibt ja auch Tipps im C-Level, die man braucht und die man vielleicht auch direkt umsetzen kann. Fangen wir mal an. Führ uns mal durch so einen Tag durch. Wann stehst du auf? Was machst du als erstes? Wie geht's weiter? Wann endet der Tag? Etc.
Also ich bin definitiv eher der Morgensmensch als der Abendsmensch. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt stehe ich um 6 Uhr auf. Im Winter vielleicht ein bisschen später, im Sommer gern früher. Ich bin jemand, der sich gerne morgens erstmal bewegt. Dann bin ich deutlich frischer und der Hund muss ja auch bewegt werden und das tut gut. Kommt natürlich schon so ein bisschen dazu, dass ich meistens so die Hälfte der Arbeitswoche nicht zu Hause aufwache, sondern irgendwo unterwegs bin. Wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich um 7 erstmal mit den Kindern und zu frühstücken online.
Ah, wirklich?
mit denen dann mal irgendwie per FaceTime den Tag zu besprechen, was man sonst, wenn man zu Hause ist, zu Hause quasi macht. Das ist so ein festes Ritual. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Dann gibt es die klassischen Tage mit Vorstandssitzungen oder irgendwelchen Aufsichtsratssitzungen oder klassischen Schurfixen. Ich bin schon ein strukturierter Mensch, der ganz klar weiß, wann, wie oft ich mit wem sprechen möchte, wie oft das auch online stattfinden darf oder wie oft man das auch wirklich in Präsenz machen sollte. Genau, und so geht's durch den Tag mit den Sitzungen, mit den Meetings. Ich muss sagen, ich bin eben nicht der Typ, der sich irgendwie viel Zeit blockt für mich alleine im Büro. Gibt in meinem meistens sehr aufgeräumten Postfach so einen Ordner, der heißt zum Lesen. Das kommt dann eher so zum Wochenende, wenn dann die Familie noch schläft früh am Morgen, dann versuche ich am Wochenende das zu lesen, was ich unter der Woche nicht schaffe, weil ich es eigentlich besser finde, irgendwie quasi unterwegs zu sein oder mit Menschen zu sprechen. Das gibt mir mehr Impulse. Und das, was man so sortiert oder ordnet, mache ich dann gern irgendwie bei einer Runde Joggen oder bei einer Runde Schwimmen oder so. Da kann ich mich eher strukturieren als allein am Schreibtisch.
Okay, verstanden. Gibt es irgendwelche festen Rituale jetzt? Also haben wir schon gehört, so das Frühstücken, wenn du unterwegs bist. Aber bist du zum Beispiel jemand, der To-Do-Listen schreibt, oder bist du jemand, der irgendwie ganz klare Mittagsessenregeln hat oder irgendwie solche Sachen, schuhfixes Themen. Gibt es irgendwas ritualtechnisch?
Ja, ich bin schon ein Freund von To-Do-Listen für alles. Also fürs Jahr, wenn ich jetzt so ins Jahr gestartet bin, dann gucke ich mal, was ich mir vornehme und dann habe ich auch einen Rhythmus, wie ich da wieder drauf gucke, aber auch für die Woche, auch für meine Schuhfixe mit meinen ganzen Direct Reports, eine klare Struktur und was ich erwarte und genau, nachhalten möchte. Ja, schon Freund von dieser Struktur, muss ich sagen.
Okay, aber sonst jetzt nicht irgendwelche, sage ich mal, Gewohnheiten, die in deinem beruflichen Alltag drin sind, wo du sagst, das ist, könnte untypisch sein für jemanden?
Nein, würde ich, also wie gesagt, also ich starte am liebsten mit ein bisschen Sport am Morgen, das tut immer gut, abends bin ich da nicht so der Mensch dafür und aber ans Mittagessen ist wie es gerade anfällt, also da gibt es kein Fest.
Okay, was sind denn so deine größten Herausforderungen als CFO, jetzt speziell auch hier in der Rolle vielleicht, aber was sind so, nenn mal ein, zwei von deinen größten Challenges?
Ja, ich glaube, was für uns schon herausfordernd ist, dass wir eben so wachsen und dass wir sehr viele, Gott sei Dank auch sehr junge Mitarbeiter mit an Bord bekommen dass das auch alles dann aber passt, weil natürlich das Thema Sicherheit bei uns ja ist sehr durchaus für alle, die draußen sind und am Stromnetz arbeiten, sehr wichtig ist und null Unfälle ist unser Ziel. Also dieses Thema mit dem Wachstum, mit den vielen neuen Mitarbeitern zu kombinieren, würde ich sagen, ist schon eins der größten Herausforderungen. Wenn ich dann auf meinen klassischen CFO-Job blicke, dann muss ich sagen, ist natürlich die Finanzierbarkeit des Ganzen, weil über das Thema Regulierung jeder Endkunde ja das Thema Energiewende mitfinanziert. Und deshalb ist es schon an uns, darauf zu achten, dass wir so wenig als möglich investieren, damit es auch wirklich bezahlbar bleibt für den Kunden.
Okay, verstanden. Es sind ja, also ein paar Challenges sind ja definitiv übertragbar, sage ich mal. Klar, das Thema Sicherheit, da gibt es viele Kunden da draußen oder Zuhörer da draußen, die das vielleicht nicht in dem gleichen Stil haben, logischerweise. Finanzierbarkeit schon auch, aber wie gehst du mit diesen Themen um? Was sind sozusagen deine Best Practices, Learnings oder Erfolgsrezepte, die du vielleicht auch mit den Leuten da draußen teilen kannst?
Ja, also wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin immer nah am Menschen. Ich weiß, dass das nicht für jeden das Wichtigste ist, aber für mich ist es wirklich so, sich die Inputs zu holen, aber auch wirklich mit dem Menschen zu sprechen, das mitzugeben, so eine Null-Fehler-Toleranz oder so eine Null-Fehler-Zielsetzung, die kriegt man nur wirklich hin, wenn man drüber spricht. Also das kann man nicht einfach als schriftliche Zielvereinbarung auch irgendwie weitergeben. Und das Onboarden und das Mitnehmen von neuen, jungen Mitarbeitern funktioniert auch besser, wenn man sich zusammensetzt, als wie wenn man und sich dafür auch Zeit nimmt, als wenn man versucht, das irgendwo digital oder online zu machen. Also das liegt mir einfach, das würde ich auf alle Fälle als Thema mitgeben. Und ansonsten, wenn ich so zurückblicke, kann ich nur sagen, immer offen sein für Neues, ausprobieren. Man macht mal Fehler, man darf diese Fehler auch zulassen, man darf drüber sprechen und sich dann im nächsten Schritt aber auch reflektieren und zu fragen, warum hat es denn an der Stelle jetzt nicht geklappt? Weil ich immer sage, aus Fehlern lernt man deutlich mehr als aus Erfolgen. Und das hat bei mir eigentlich immer so gegolten. Also dann habe ich wirklich am meisten mitnehmen können.
Verstehe. Gibt es irgend so einen, so ein Erfolgsrezept, was man gleich anwenden kann, wo man gleich sagen kann, okay, also klar, kann man übertragen, ja, aber wo man gleich sagen kann, okay, morgen probiere ich das mal aus als C-Level-Manager oder Managerin?
Also vielleicht wirklich dieses nah am Menschen sein. Also dieses, wenn man die neuen, jungen Mitarbeiter hat, denen auch wirklich zuzuhören und die Fragen zuzulassen. Die nächsten Generationen sind einfach wirklich anders und dort zu versuchen zu verstehen, weil man dann gemeinsam so ein Ziel wie Sicherheit etc. deutlich besser angehen kann.
Okay, super. Also das ist auf jeden Fall was, man direkt rausgehen kann morgen. Einfach mal eine qualitative, gute Unterhaltung zu führen, schadet nicht. Vielleicht auch, wie du gesagt hast, am Tisch mit einer Person, die in deinem Team ist oder so. Kann ja jeder mal draußen das sozusagen ausprobieren und dann auch wirklich gezielt die Fragen stellen, die man fragen möchte, richtig gut zuhören. Schreibst du dann die Sachen mit oder hörst du einfach wirklich nur zu?
Ich höre zu. Okay. Also ich bin schon jemand, der sich dann danach irgendwie seine Notizen macht, irgendwas in eine To-Do-Liste eben einfließen lässt. Mhm. Aber während des Meetings bin ich eigentlich nicht weder am Handy noch am iPad, nein.
Ah, okay. Gibt es irgendwelche Themen, die dir gerade besonders Hoffnung machen oder die dir besonders Angst machen? Fangen wir vielleicht mal mit dem Negativen an. Was macht dir denn vielleicht gerade generell ein bisschen Sorge?
Ja, wir bekommen natürlich das Thema mit der Entwicklung der Wirtschaft hautnah mit. Der Strombedarf etc., all die Themen, die mit so einem mit einer negativen Wirtschaftsentwicklung einhergehen, haben 1:1 Auswirkungen auf uns. Auf der anderen Seite, wenn ich so für uns als Bayernwerk den Ausblick habe, sehe ich, dass wir uns aus meiner Sicht auch mit dem Thema Energiewende sehr gut in Deutschland aufgestellt haben, um für unsere Branche zu sprechen. Für uns bedeutet es Wachstum, aber für das Land und für die nächsten Generationen bedeutet es eben auch Nachhaltigkeit und Sicherheit, wie wir uns da aufgestellt haben. Und da blicke ich schon sehr positiv in die Zukunft und da bin ich mir auch sicher, dass wir an der Stelle deutlich besser als so manche andere Länder aufgestellt sind. Und das macht mir dann auch Mut, dass wir auch für die ganzen anderen Teile der Wirtschaft uns da zukünftig auch wieder sehr positiv aufstellen können.
Sehr gut. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Eine Frage habe ich trotzdem noch, vielleicht sind es auch zwei, manchmal fallen mir doch noch welche ein. Was würdest du denn machen, wenn man dir das jetzt alles wegnehmen würde und so sagen, okay, kein CFO sein, du müsstest nicht in der Wirtschaft arbeiten, müsstest dir was ganz anderes raussuchen?
Also definitiv wieder so ein bisschen mehr ehrenamtlich und beginnt schon auch wieder bei solchen Sachen wie beim Sportverein der Kinder, wo man immer ein schlechtes Gewissen hat, dass keine Zeit dafür übrig bleibt, da mehr zu tun. Mit Sicherheit auch mehr Zeit mit Familie und Reisen verbringen, was manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt da mit dem Job. Aber wäre schon irgendwie froh, wenn solche ehrenamtlichen Themen auch wieder ein bisschen mehr stattfinden könnten.
Okay, hättest du da eine konkrete Nische für das Ehrenamt? Ist es ein Sport oder was würdest du dann?
Ja, das beginnt den klassischen Sachen, wenn man irgendwie mit dem Kind nicht zum Hockeyturnier fahren kann oder sowas. Okay. Aber das hat natürlich auch andere Komponenten wie soziale Themen oder so, wo man auch immer rechts und links sieht und sich denkt, wenn man mehr Zeit hätte, könnte man sich da schon engagieren, ja.
Okay, verstanden. Wir könnten natürlich auch gerne mal nochmal eine thematische Episode als Teil 2 machen. Meine Gäste kommen ja auch wieder. Insofern können wir da im Nachgang auch mal sprechen, ob wir vielleicht mal wirklich aus eurer Branche auch einfach mal thematisch was machen, was C-Level Relevanz hat. Oder sogar ein Panel. Ich habe ja gesehen, ihr habt drüben auch ein sehr cooles Panelstudio hier bei den Bayernwerken.
Haben wir.
Sehr cool.
Bist herzlich willkommen.
Cool. Daniela, herzlichen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, dass du so offen warst. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den Leuten da draußen auch.
Vielen Dank. Freut mich, dass du da warst.
Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mit Daniela oder auch mit mir in den Austausch treten will, der wird wahrscheinlich unten in den Shownotes alle Links dazu kriegen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, Bayernwerk auschecken und prüft bitte auch gerne einmal atreus.de, Hydrogen Struggles. Und dann könnt ihr ein bisschen über Interim Management erfahren, denn wir können diesen Podcast hier nur machen, weil wir natürlich unterstützt werden von Atreus. Also alle Themen, die interimistisch bei euch gerade im Unternehmen anstehen. Das heißt zeitlich begrenzt. Ihr habt entweder einen Kompetenzengpass oder auch einen Wissensengpass. Einfach nicht die richtigen Leute gerade zur richtigen Zeit vor Ort. Dann kommt gerne auf mich zu. Wir können mal sprechen. Manchmal habt ihr dann natürlich die Möglichkeit, dass ihr im persönlichen Netzwerk doch im Unternehmen eine Lösung findet. Und manchmal können wir dann auch mit unserem Talentpool helfen. Ich freue mich auch bezüglich diesem Thema über jeden Austausch und über jeden Hinweis und Tipp. Und Daniela, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis bald.
Bis bald. Freut mich.